Als Anfang Dezember das Assad-Regime in Syrien zusammenbrach, schienen viele Menschen innerhalb und außerhalb Syriens erleichtert. In der Tat ließen die Verlautbarungen der HTS nach der Machtübernahme eine leise Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufkeimen. Die HTS, arabisch Hayat Tahrir al-Sham, für Befreiungsorganisation Syriens, verkündete das Ende einer dunklen Ära und versprach ein neues Syrien, in dem alle in Frieden leben und Gerechtigkeit herrscht. Sie richteten ihre Botschaften insbesondere an Vertriebene und ehemalige politische Gefangene und luden sie zur Rückkehr ein. Die HTS sicherte zu, Christen und anderen Minderheiten Religionsfreiheit zu gewähren. Nun ist es ja so, dass im Bereich der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, Rojava, dies und noch einiges mehr schon praktiziert wird. Die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien genießt weltweit Zuspruch aufgrund der funktionierenden direkten Demokratie, der dort allgemeingültigen pluralistischen Prinzipien, die für die Gleichberechtigung aller Menschen unabhängig von Ethnie, Religion oder Geschlecht Sorge tragen. Außerdem für beispielhafte Rechtsstaatlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Dies wurde möglich, nachdem die SDF, die Syrian Democratic Forces, den Islamischen Staat in diesem Gebiet besiegt hatten, auch mit der Unterstützung durch die US-Armee. Allerdings ist dieses Gebiet seit Bestehen der Selbstverwaltung militärischen Angriffen durch die türkische Armee und von der Türkei unterstützten islamistischen Gruppen ausgesetzt. Die Türkei hat 2018 die Provinz Afrin im Westen Rojavas in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg besetzt und die dort lebenden Kurdinnen und Jesidinnen vertrieben. Außerdem kontrolliert die Türkei einen 30 Kilometer breiten Korridor an der türkischen Grenze. Wie sieht es nun 4 Wochen nach dem Sturz Assads in Syrien aus? Kurz gesagt, eher verworren. Mit dem Sturz Assads hat auf jeden Fall Iran und damit auch die Hisbollah einen wichtigen Verbündeten verloren. Israel ist postwendend in die Pufferzone zwischen Israel und Syrien einmarschiert und hat mit Flugangriffen die übrig gebliebene Infrastruktur der Assad-Truppen zerstört. Die Türkei ist weiterhin selbst aktiv und unterstützt darüber hinaus aktiv die SNA, die syrische Nationalarmee, die auch Teil der HTS sind. Dazu Janosch Dries in einem Interview von Radio Blau Leipzig am 26.12. letzten Jahres.
Ich glaube, das wichtigste Rebellenbündnis, was man dort nennen muss, ist die sogenannte syrische Nationale Armee, SNA. Das sind pro-türkische Milizen, die wurden 2016/17 von der Türkei selbst ins Leben gerufen. Man findet in diesen Kräften ganz unterschiedliche Fraktionen, einerseits islamistische Kräfte, aber auch turkmenische Faschisten. Das ist sehr interessant zu beobachten, wie diese sich aufstellen, und die werden jetzt auch eingebunden von der neuen Regierung in Hamas, von HTS, in wichtige Aufgaben im syrischen Staat. Aus diesen SNA-Milizen wurden jetzt zum Beispiel 3 Gouverneure ernannt in Latakia, in Aleppo und in Damaskus. Also diese direkten türkischen Kräfte wurden jetzt quasi in Position gebracht, wo sie eben eine gewisse Macht haben, auch im syrischen Staat. Und es gibt dort auch sehr starke Verbindungen zum türkischen Geheimdienst und auch zur türkischen faschistischen Partei MHP. Man kann da sehr interessante Bilder in den letzten Tagen wahrnehmen, Gespräche, die in Damaskus stattfinden, und dann sieht man die gleichen Personen, die gleichen Kommandanten schon quasi am gleichen Tage dann in Ankara. Man kann sehr stark davon ausgehen, dass die türkische Regierung sehr, sehr gute Verbindungen hält nach Damaskus und eben auch davor über Idlib schon gute Verbindungen zur HTS hatte. Man muss dazu aber sagen, dass die HTS direkt an Angriffen auf diese Selbstverwaltungsgebiete seit dem Jahr 2018 nie beteiligt war. Das sind vor allem diese SNA-Kräfte, die HTS jetzt auch versucht einzubinden. Und ich würde sagen, die Verbindung all dieser Kräfte miteinander, Türkei, SNA und HTS, sind sehr, sehr fließend.
Aber auch andere Akteure sind im Spiel.
Katar spielt sicherlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Katar war der größte Unterstützer der HTS, die ja aus der Jabhat al-Nusra-Front, also Al-Qaida in Syrien, hervorgegangen ist, von Anfang an ein großer Finanzier dessen. Und man hat jetzt auch schon katarische Delegationen beobachten können, die auch in Damaskus anwesend waren. Also täglich sieht man eigentlich jede Art von türkischen Delegationen, ob Wirtschaftsdelegationen, Verkehrsdelegationen, Sicherheitsdelegationen, also der komplette türkische Staat ist eigentlich dauerhaft präsent jetzt in Damaskus, aber auch aus Katar kann man das sehen.
Die USA wiederum scheinen ihre Militärpräsenz eher auszubauen. Am 3. Januar veröffentlichte CENTCOM, das Zentralkommando der US-Streitkräfte in der Region, in arabischer Sprache ein Video, in dem es heißt, dass die Koalitionstruppen ihre Position verstärken und angemessene Maßnahmen ergreifen, um sich gegen diejenigen zu verteidigen, die sie und Partnerstreitkräfte angreifen und die Region destabilisieren wollen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von einem Konvoi von 50 Lastwagen, der in Richtung Kobane unterwegs ist, was auf die Errichtung eines Stützpunkts in Kobane hindeutet. Ein klarer Affront in Richtung Türkei in den letzten Tagen der Biden-Regierung. Auf jeden Fall sind die USA mit noch 2 Stützpunkten und wohl 2000 SoldatInnen in Syrien vertreten. Und auch Russland hat wohl noch 2 Stützpunkte, nachdem es Assad politisches Asyl gewährt hat. Und auch die EU mischt mit. So waren die deutsche Außenministerin Baerbock und ihr französischer Kollege Barrot am 3. Januar in Damaskus und machten dem neuen syrischen de facto Herrscher Ahmed al-Sharaa ihre Aufwartung, um das Angebot der EU zu unterbreiten, dabei mitzuhelfen, dass das zukünftige Kapitel Syriens ein friedliches und freies wird.
Es braucht jetzt einen politischen Dialog unter Einbeziehung aller ethnischen und religiösen Gruppen, unter Einbeziehung aller Menschen, das heißt insbesondere auch der Frauen in diesem Land.
Bezeichnend dabei ist, dass al-Sharaa Frau Baerbock den Handschlag verweigerte. Das neu besetzte syrische Bildungsministerium will indes den Lehrplan ändern, von der nationalistischen zur islamistischen Interpretation der syrischen Geschichte. Die Ankündigung kam zum Jahreswechsel, das Vorhaben ist nach Protesten jedoch erstmal verschoben worden. Die neuen Herrscher haben jedenfalls eine Vergangenheit, die zur Vorsicht gemahnt. Andererseits ist eine Frau nun Chefin der Nationalbank. In einer Region im Süden gibt es eine Gouverneurin drusischer Herkunft. Auf jeden Fall haben die Machthaber einem Föderalismus die Absage erteilt. Und die Wahrheit ist immer noch Kriegsopfer. So sind Desinformationskampagnen gang und gäbe, sei es von Hardlinern im Westen oder von der HTS gegenüber KurdInnen, um sie als Assad-Kollaborateure oder Puppen der USA oder Israels darzustellen. Und man rufe sich nochmal Janosch Thies ins Gedächtnis, wie weit die Türkei in der neuen syrischen Regierung vertreten ist durch SNA-Handlanger. Was vom Agieren von Frau Baerbock zu halten ist, wird vielleicht etwas klarer, wenn man sich ihre Äußerungen vom Dezember anschaut.
Außenministerin Annalena Baerbock hat bei einem Treffen mit ihrem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara die Entwaffnung kurdischer Milizen in Nordsyrien gefordert.
Zwar bezeichnete Baerbock die Sicherheit der KurdInnen als essentiell für eine freie und sichere Zukunft Syriens, hat aber zugleich eine Entwaffnung der kurdischen Kampfverbände in Nordsyrien gefordert. Wie die von allen Seiten durch türkische NATO-Armee, deren dschihadistische Söldnertruppen SNA sowie im Osten Zellen der Terrormiliz Islamischer Staat umzingelte kurdische Bevölkerung ihre Sicherheit ohne bewaffnete Verteidigungskraft gewährleisten soll, dazu hatte die Ministerin offensichtlich keinen Plan. Denn ihre türkischen Gesprächspartner hätten zu Recht vor den Gefahren des Terrorismus gewarnt, der die Sicherheitsinteressen ihres Landes gefährde, sagte die Außenministerin. Das ist ein legitimes Anliegen. Es verstehe sich von selbst, dass von Nordostsyrien keine Gefahr für die Türkei und ihre Sicherheit ausgehen dürfe. Deshalb spreche man intensiv mit der Türkei, aber auch den USA und international darüber, wie die Sicherheit der Türkei und der anderen Nachbarn Syriens gewährleistet werden könne, ohne die territoriale Integrität Syriens zu verletzen. Dazu gehöre auch, dass kurdische Milizen, gemeint waren die Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ, die das Rückgrat der demokratischen Kräfte Syriens bilden, entwaffnet werden. Dies ist auch im Sicherheitsinteresse von uns und der internationalen Gemeinschaft insgesamt, so Baerbock. Hintergrund ist, dass die Türkei in den besetzten Gebieten in Syrien syrische Flüchtlinge ansiedeln will, die sich aufgrund des EU-Türkei-Deals in der Türkei aufhalten. Und das soll vermutlich nicht gefährdet werden. Hier nochmal Janosch Thies im Interview mit Radio Blau. Leipzig zur Rolle der Türkei.
Nun ist ja die Türkei auch durchaus direkt in den Krieg involviert. Also sie beanspruchen da so einen 30 Kilometer Sicherheitsstreifen, wie sie das nennen. Vielleicht kannst du da ein bisschen sagen, was da so passiert.
Ja, die Türkei greift ja seit 2018 völkerrechtswidrig in Syrien ein. Sie hat damals Afrin besetzt, danach diesen Streifen, den du gerade genannt hast. Und jetzt auch wieder versucht sie, sehr massiven militärischen Druck aufzubauen, greift auch selber ein und unterstützt diese SNA-Milizen aktiv, die ja auch selbst direkt aus Ankara gesteuert sind. Gerade konzentriert sich der komplette Konflikt, also die militärischen Geschehnisse konzentrieren sich auf die Ufergebiete am Euphrat, westlich und östlich davon. Diese SNA-Milizen versuchen seit vielen Tagen immer wieder den Euphrat zu überqueren Richtung Osten und dann die Region Kobani anzugreifen. Die türkische Armee unterstützt dies direkt durch Artillerieschläge und eben auch durch den Einsatz von Kampfdrohnen. Bei diesen Kampfdrohnen kommt es auch immer wieder durch Kriegsverbrechen. Dort werden eben nicht nur militärische Stellungen angegriffen, sondern eben auch immer wieder Personen der Zivilgesellschaft. Jetzt zuletzt am 19. Dezember 2024 wurden zwei bekannte, wirklich sehr bekannte kurdische Journalisten, Nazim Dastan und Cihan Bilgin, die wurden von einer türkischen Kampfdrohne in der Nähe von Kobani abgeschossen und sind dabei gestorben. Sie waren davor genau an diesem Ufergebiet des Euphrats, um über diese Gefechte dort zu berichten.
Und auch am gestrigen Montag, dem 6.1., wurden Artillerieangriffe auf Kobane gemeldet. Zum Schluss des Beitrags ein Kommentar von Tagesspiegel-Reporter Sebastian Läber vom 11. Dezember letzten Jahres.
Islamisten greifen in Syrien die kurdische Minderheit an. Experten warnen vor einem Massaker. Und was macht unsere Außenministerin? Sie schweigt erstmal. Vor 10 Jahren hat die Weltöffentlichkeit schon einmal auf die Stadt Kobane geblickt. Der Islamische Staat hat damals versucht, diese Stadt zu überrennen und die kurdische Bevölkerung zu vertreiben oder zu ermorden. Zum Glück haben es die Kurden damals geschafft, dem IS schwere Niederlagen beizubringen und ihn weit zurückzudrängen. Dafür haben tausende Kurden mit dem Leben bezahlt. Und mit diesem Kampf haben die Kurden auch uns, dem Westen, einen großen Gefallen getan. Jetzt, 10 Jahre später, greifen wieder Islamisten diese Stadt an. Aber diesmal bleiben das Auswärtige Amt und auch seine Chefin Annalena Baerbock auffällig still. Gerade mal 3 lapidare, belanglose Sätze bekommt sie zu diesem Thema über die Lippen. Denn diesmal heißen die Islamisten nicht IS, sondern SNA. Das ist eine skrupellose, brutale Islamistenmiliz, die massiv von der Türkei unterstützt wird. Und mit der Türkei will sich Baerbock lieber nicht so anlegen, unter anderem wegen unseres Flüchtlingsdeals. Ich finde, das ist ein ungeheuerlicher Skandal. Annalena Baerbock behauptet immer wieder, sie betreibe eine wertegeleitete Außenpolitik. Und diese Werte tritt sie aber gerade mit Füßen. Sie lässt die Freunde des Westens im Stich.